Fragen miteinander. Danke, dass ich nochmal kommen darf dieses Jahr. Das letzte Mal wird es sein dieses Jahr. So oft werde ich nicht mehr kommen dieses Jahr. Nächstes Jahr dann wieder. Genau. Ich habe zunächst einmal noch einen kleinen Hinweis auf eine Veranstaltung, wo wir jetzt Ödwil machen, und zwar das Ehe-Seminar mit der Rötlisbergers von der VFMG. Sind also alle eingeladen, alle Ehepaare. Ich weiß, eure sind jetzt gerade im Hauskreis, die meisten, aber nicht alle. Draußen liegen die Flyer auf. Am 31. Januar geht's los. Einfach einmal wieder über die Ehe, ein TÜV quasi. Man spricht miteinander als Ehepaar, man diskutiert miteinander über das eine oder andere, immer diskret. Manches Mal ist es auch gut, wenn man vielleicht das außerhalb von der eigenen Räumlichkeit machen kann. Also, ihr seid herzlich willkommen. Es ist kostenlos für euch, ist ein Angebot von der VFMG. Jawohl. Heute Morgen geht es ums Thema geistliches Wachstum. Ich habe dazu 1. Johannes 2, 12 bis 17 rausgesucht, und wir lesen das miteinander, und ich war so frei und habe die zumindest den ersten Teil von diesem Text in eine Tabelle gebracht. Also die, wo keine Bibel haben, schaut mal nach vorne, dann findet ihr das meiste, was ich vorlese. Ja. Der zweite Teil vom Predigtext ist aber dann nicht drauf. Das ist aber nicht so tragisch, ihr hört gut zu. Also, ich lese vor, ab Vers 12. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und das hoffärtige Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wie bereits gesagt, ich habe es ein bisschen in diese Tabelle, wo hinter mir auf der Folie ist, gebracht. Und jetzt tue ich das doch weg, dann habe ich ein bisschen Ausblick. Ja? Genau. Ja, ist alles gut, bleib sitzen. Dann fühle ich mich. Genau, dann sehe ich euch besser und mich so ähnlich. Ich habe diese Tabelle für euch gemacht, und da sieht man irgendwo, wie sich das so dem Alter nach entlanghangelt. Also die Kinder, die jungen Männer, die Väter und immer dazu gedacht auch die Mütter oder die jungen Frauen und ähnliches. Beides ist gemeint. Es zeigt irgendwo eine biologische Entwicklung. Und dieser biologischen Entwicklung wird auch das geistliche Leben gleichgesetzt oder entlanggehangelt. Und so darf man sagen, es geht hier um geistliches Wachstum. Wie werden wir im Glauben reif? Davon spricht der Abschnitt. Die Kinder, das sind zwei, es ist zwei Spalten. Also zum einen, dass ihr euch die Sünden vergeben, um seines Namens willen, und ihr habt den Vater erkannt. Und da kommen die Väter. Halt mal, stimmt das? müssten nicht jetzt zuerst die jungen Männer und Frauen kommen? Richtig, es fängt mit Kindern an und dann kommen die Väter und dann kommen die jungen Männer. Also hier ist die Reihenfolge etwas anders. Und warum? Das erste ist der Anfang. Das zweite, die Väter, der reife Mensch, das ist das Ziel. Und das dritte, da hebt nämlich der Verfasser drauf davon ab, da geht es nämlich um diejenigen, wo dazwischen drin sind. Also letztendlich um alle von uns. Also bei den Kindern sind die meisten von uns nicht mehr. Aber ob wir auch alle Väter sind, die reifen im Glauben, heißt, sind wir mal demütig und sagen, wir sind es noch nicht ganz. Wir sind auch noch irgendwo dabei drin in der Mitte. Und wir dürfen uns entwickeln und entfalten. Drum hier der Johannesbrief, diese Reihenfolge zuerst die Kinder und dann das Ziel die Väter, aber er zielt dann drauf ab auf die jungen Männer und Frauen und sagt dann, ihr habt den Bösen überwunden zum einen und denn ihr seid stark. Ja, also wenn ich die jungen Männer anschaue, also und Frauen, also ich habe ja auch Kinder in dem entsprechenden Alter, gell, zwischen 16 und 26. Die gehören jetzt rein biologisch in diese Kategorie rein. Und da ist Kraft da, denn ihr seid stark. Mann, was die an Energie haben. Ich sitze manchmal mal gerne auf dem Sofa und ruhe mich aus. Aber bei den Jungen, da muss immer was laufen. Die haben Energie, da geht's weiter. Und es ist ja auch schön, da ist tatsächlich was da und nicht nur menschlich, kräftemäßig, sondern hier ist natürlich gemeint, auch im Glauben. Ja, diejenigen, wo mit Jesus gehen, es ist ganz toll, was da zum Teil eben läuft. Wenn ich dann schaue zum Beispiel, dass sie in Mallorca Einsatz machen mit Gospel Tribe, solche jungen Missionsgesellschaften oder so, dann habe ich den Eindruck, wow, ist eigentlich toll, was da alles auch geschieht. Und ihr, das zweite Wort dazu ist, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also da gehen wir nachher noch einmal kurz oder länger drauf ein. Wir machen so, wir gehen jetzt so diese drei Stationen so durch miteinander. Zuerst die Kinder, dann die Väter und dann die jungen Männer. Ich tue einfach zu jedem von diesen Stationen einiges sagen aus der Bibel und aus meinen Erfahrungen. Ihr dürft durchaus noch ergänzen von eurer Seite gedanklich. Ja. Ich denke, es ist nicht alles gesagt, was zu sagen wäre. Aber lasst uns einmal einen kleinen Grip bekommen, einen kleinen Einblick in die ganze Sache. Die Kinder, da heißt es, die Kennzeichen von den Kindern, also von jenen, die am Anfang vom Glauben stehen, da steht, dass eure Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und, denn ihr habt den Vater erkannt. Kinder. Ja, das ist grundlegend für den Anfang des Glaubens, dass wir erkennen, dass unsere Sünden vergeben sind. Damit fängt es an, mit dieser Erkenntnis, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, für meine Sünden gestorben ist, dass ich ihm meine Sünden gebe und er stellvertretend für mich ans Kreuz ging, die Schuld getragen hat am Kreuz, die ich tragen müsste oder hätte müssen für meine Sünden. Das Wissen, Jesus ist für mich gestorben oder im alttestamentlichen Bereich würde man sagen, Jesus ist für mich zum Opferlamm geworden. Das Lamm, das geschlachtet wurde, im Alten Testament, anstelle eben des Menschen, ein Mensch, der eben Sünde begangen hat, brachte am Tempel in Jerusalem ein Opferlamm dar, für seine Sünden, stellvertretend. Und so ist Jesus für uns das Opferlamm geworden, das gestorben ist an unserer Stelle. Das sind so die Grundlagen, dass eure Sünden vergeben sind. vergeben sind. Wenn ich diesen Jesus angenommen habe, dann kommt eben Frieden ins Herz. Der Heilige Geist erfüllt mein Herz. Und ich habe die tiefe Gewissheit, dass ich erlöst bin, dass ich ewiges Leben habe, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich ein Kind Gottes geworden bin, dass er mein Vater ist. Und dann lässt man sich taufen, wenn man erkannt hat, wer Jesus ist, dass er für mich gestorben ist. Und wenn man das angenommen hat für sich persönlich, dann besiegelt man das und lässt sich taufen. Das könnte man zum Beispiel demnächst machen. Wir haben im Januar haben wir im Greifensee zwei junge Leute getauft von unserer Gemeinde. Ja, es hat noch keinen Schnee, hat keinen Schnee gehabt, aber es war richtiges passendes Sudelwetter. Richtig schön nass und kalt, es hat geregnet und der Wind hat geblasen. Wir mussten einen Augenblick warten und schon denen, die draußen gewartet haben, war es zu kalt. Aber nichtdestotrotz, sie wollten unbedingt taufen. Und dann haben wir gesagt, das kann man auch im Januar machen. Der Greifensee hat keine Öffnungszeiten in dem Sinn. Man darf das machen. Und dann haben wir das gemacht. Also ihr dürft jetzt die nächsten 4 Wochen auch einmal taufen, wäre ideales Wetter dazu, wenn ihr wollt. Man darf es auf den Sommer verschieben. Aber der Punkt ist jener, wer Jesus Christus kennengelernt hat, wer Jesus Christus glaubt und sagt, ich möchte mit Jesus leben, der lässt sich dann taufen. Ob im Januar oder Juni oder August, das spielt dann keine Rolle. Ich denke, ihr habt alle Jesus kennengelernt. Wenn nicht, wäre das heute eine Möglichkeit zu sagen, doch, ich möchte festmachen mit Jesus. Ich möchte mit diesem Jesus diesen ersten Schritt tun und ihn glauben und ich möchte gewiss sein, dass ich ewiges Leben habe. Soweit zum Beginn des Glaubens. Die Kinder, wie ihr hier auf der Tabelle seht, nicht, es geht im Alter entlang, die Kinder. Kommen wir zu dem zweiten, also dem Ziel, wo wir hinstreben sollten, zu den Vätern und Müttern. Hier ist also die Rede von den gereiften Menschen des Glaubens. Die Kennzeichen, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das schreibt hier der Johannes sogar zweimal. Ihr Väter, ihr, die ihr reif seid im Glauben, die ihr das Leben mit Jesus gemeistert habt, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Also, wer ist von Anfang an? Gott, der Schöpfer, der Elohim, derjenige, Moment. Aber das haben doch bereits schon die Kinder erkannt, wer Gott ist, wer Jesus ist. Sonst hätten sie doch gar nicht zum Glauben kommen können. Wie schreibt dann der Johannes das als Kennzeichen, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, Gott. Wir dachten doch, das gehört an den Anfang von dem Glauben. Aber es gehört genauso an den Schluss. Gemeint ist damit, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, in der Tiefe und in der Weite, in einer anderen Intensität, würde ich mal sagen, in einer anderen Tiefe. Wir haben durch das, dass wir jahrelang mit Gott gelebt haben, Gott erkannt immer besser. Also so wie beim Eheseminar, wenn man dann schon 20 oder 30 Jahre verheiratet ist, dann kennt man den Partner irgendwann ein bisschen besser, als das so kurz vor der Hochzeit der Fall war. Mit der Zeit, im Laufe der Jahre, kennt man den anderen besser. Und so ist es auch das hier beim Glauben. Ja, natürlich kennt man Gott. wenn man am Anfang des Glaubens steht. Man hat ihn erkannt als den Herrn, als den Erlöser, als den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber indem man mit ihm lebt, lernt man ihn immer noch besser kennen. Und das ist hier gemeint. Gott hilft uns manches Mal dabei, dass wir ihn noch besser kennenlernen. Aber man kann auch sagen, ich lebe jetzt einfach so als Christ und es wird schon alles gut werden und irgendwie habe ich mein Ticket für den Himmel ja abgeholt. Aber weil wir doch gerne so faul werden, hilft uns Gott manches Mal. Er schickt uns Dinge, Ereignisse ins Leben, an denen wir reifen dürfen. Die sind aber nicht immer gerade so, wie man sich das erhofft. Manches Mal wirft das einen nämlich aus der Bahn. Vielleicht kommt plötzlich ein Unfall. Und du musst damit umgehen, mit den Folgen oder mit den Auswirkungen oder einem zeitweiligen Ausfall. Oder du wirst anderweitig krank oder arbeitslos. Es kann auch anders sein, du kannst auch einen Lottogewinn haben und nicht wissen, was du mit dem Geld machst. Auch das kann zu einer großen Herausforderung werden. Ja, Gott nimmt uns manches Mal durch Ereignisse in die Schule. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Die Bibel berichtet da von verschiedenen Menschen, wie sie mit Krisen im Leben, mit Herausforderungen, mit Nöten umgegangen sind. Und das Tolle an der Bibel ist, sie ist da so lebensrealistisch. Sie beschönigt das doch nicht, sondern zeigt, wie die Menschen dann am Zappeln sind und dann zu einem Ende finden, zu einem Ausweg finden oder eben auch nicht. Aber es zeigt uns die Schrift, wie man mit Nöten, mit Herausforderungen des Lebens umgehen kann. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, in Nöten bist, so grabe dich doch da ein in die verschiedenen Lebensbilder, die da sind. Und schaue, manches Mal trifft es dann auch unser Leben, weil es ähnlich oder vergleichbar ist. Und es gibt Trost und Kraft. Und es hilft uns, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und so nimmt Gott dich in die Schule. Das schmeckt uns nicht immer. So wie in einer normalen Schule auch die Hausaufgaben nicht immer schmecken. Man lieber was anderes gemacht hätte. Also zumindest mir ging es so. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Prozent ich von meinen Hausaufgaben gemacht habe, aber auf jeden Fall viele nicht. Ja, die Führungen des Lebens lassen uns reifen. Und dadurch bringen wir unser Leben mit Gott in Verbindung und wir sprechen zu Gott, wir schreien zu Gott, wir flehen zu Gott. Und damit reifen wir im Glauben. Darum geht es ja, geistliches Wachstum. Indem wir die Nöte haben, reifen wir im Glauben. In den Knotenzeiten des Lebens, dann suchen wir vor allen Dingen dann den Herrn und fragen, wie geht's weiter? Also beispielsweise, als ich vor einem Jahr in Oedwil angefangen habe, es ist ein gutes Jahr jetzt, ein bisschen drüber, da habe ich mir vorher auch überlegt, ist das jetzt der Weg? Und bin dann vermehrt ins Gebet gegangen, habe mich gefragt, Gott, möchtest du das von mir? Ist das Richtige? Geht das? Macht das Sinn? Und diese Zeiten, die nehmen uns vermehrt ins Gebet. Und indem wir mehr mit Gott sprechen, reifen wir auch mehr. So hilft uns Gott manches Mal, reif zu werden. Oder vielleicht noch ein anderes lustiges Beispiel. oder nicht lustiges Beispiel. Als ich mein Studium gemacht hatte in den letzten Jahren, da hatte ich angefangen und dann war ich recht gut in der Zeit drin. Und dann ging ich so meinen Trott und plötzlich hatte Gott zu mir gesprochen und gezeigt, Oliver, jetzt musst du Gas geben. Und ich habe auf meinen Fahrplan geschaut und dachte, ich bin ja eigentlich gut in der Zeit. Ich muss eigentlich nicht Gas geben, sondern das ist gerade richtig so. Oliver, gib Gas, mach vorwärts. Ja, dann habe ich halt vorwärts gemacht, habe schneller gearbeitet. Und dann nach gewissen Monaten, ein paar Monate später, plötzlich habe ich ein E-Mail bekommen von meinem Professor und der schreibt, er wechselt jetzt die Universität. Und es ist die Frage, was man mit mir macht, ob ich mitkomme oder da bleibe oder vom anderen betreut werde und so weiter. Er hat sich schon ein paar Gedanken gemacht. Dann konnte ich schreiben, sehen Sie, siehst du, ich bin schon so weit, wir müssen es unbedingt so durchführen. Sonst wäre es wahrscheinlich auf das rausgelaufen, dass ich möglicherweise eben das nicht fertig schreiben hätte können, als ich abbrechen hätte müssen oder beziehungsweise ein neues Thema hätte machen müssen und dann hätte ich das Zeug hingeschmissen. Aber durch das, dass ich dann schon so weit war und es ihm zeigen konnte und ihm geschrieben, geschickt habe, musste er sagen, also gut, das ziehen wir vollends durch bis zum Schluss. So weit ist es ja dann doch nicht mehr. Es war gut die Hälfte. Ja, also, Gott hilft uns manches Mal auch durch solche Schwierigkeiten durch. Und wenn wir mit ihm im Gespräch sind, dann hören wir auf ihn und manches Mal leitet er uns auch im Voraus, dass wir um gewisse Probleme herumkommen, in die wir sonst hineingeschlittert wären und die sonst notvoll gewesen wären. So hilft uns Gott auch. Nicht nur durch die Nöte, sondern manches Mal, indem wir uns leiten lassen, hören wir auf ihn und er führt uns durch. Und auch das stärkt die Beziehung zu Gott und wir hören ihn und wir lernen ihn besser kennen. Wenn du in der Not bist, vielleicht heute, dann besteht heute die Möglichkeit, dass du heute Nachmittag auf die Knie gehst und mit ihm das besprichst und sagst, Herr Jesus, da habe ich eine Not. Oder das ist eine offene Frage in meinem Leben. Ich weiß da nicht weiter. Hilf mir. Bring das vielleicht gerade jetzt am Jahresende zu Gott. So kannst du dann, ins neue Jahr schreiten und sagen, das habe ich mit Gott besprochen. Es wäre eine gute Möglichkeit. Gott lässt dich damit reifen, mit solchen Dingen. Wir kommen zum dritten, zu den jungen Männern und ich füge an auch Frauen. Darauf liegt der Fokus in diesem Abschnitt. Als jene, die zum Glauben gekommen sind und schon bereits eine erste Wegstrecke mit dem Vater und mit Jesus im Glauben gegangen sind. Und hier eben diese Kennzeichen, die hier auch auf der Folie noch einmal sind, ich habe es vorher bereits schon ein bisschen angedeutet, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Also diese Stärke, die ich bereits angedeutet habe, es macht manches Mal richtig Freude, wenn man junge Christen sieht, die dann sehr mutig und fröhlich ihren Weg gehen und den Glauben leben, volle Kraft voraus und klar, entschieden, kompromisslos. Ja, da müssen wir sagen, wir Menschen, wo dann über 50 sind, Moment mal, da muss ich ja aufpassen, dass ich noch hinterher mag. Da muss ich mir ja fast eine Scheibe abschneiden von den Jungen, die da im Glauben vorausgehen und zeigen, wie man den Glauben leben kann, wo wir vielleicht manches Mal ein bisschen bequem geworden sind und im Sofa sitzen. Und die Jungen zeigen uns, go for it. Gebt Gas im Glauben. die erste Liebe zu Jesus eben nicht zu verlassen, wenn wir diese Worte von der Offenbarung benutzen wollen. Dass wir in der ersten Liebe bleiben. Das ist die Herausforderung eben insbesondere an den jungen Männern und Frauen. Dass man sich nach der ersten Begeisterung, nach der ersten Euphorie des Glaubens, nachdem man erkannt hat, wer Jesus ist, nicht lau wird und sich zurückzieht und sich bequem macht, sondern sagt, doch, in diesem Geist möchte ich weitergehen. Ich möchte mit Jesus leben und ich möchte im Geist, im Glauben wachsen. Liebe Geschwister, wir wissen, die Gesellschaft um uns herum verändert sich stark und schnell. Als Christen werden wir ja da jetzt auch in Frage gestellt. Der Wind weht kälter. Aber der Auftrag, Salz und Licht zu sein, der Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen, der besteht nach wie vor. Und wir sind jetzt angefochten, sind herausgefordert. Und da kommen neue Fragen auf uns zu. Lasst uns trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, die gute Nachricht von Jesus Christus hinaustragen und bekennen, mutig und fröhlich, in Wort und auch in den Taten. Ich glaube, in der Zukunft wird es viel mehr noch wirken, was wir tun, wie wir leben. Wo wir früher stärker eben gesagt haben, das machen wir so wie die Wirtschaft, wir machen große Plakate und dann kommen die Leute zu Veranstaltungen, ist es jetzt vielleicht stärker in den nächsten Jahren, ich weiß es nicht, wie leben wir? Dass die Nachbarn, die Bekannten und so weiter sehen, wie wir leben, dass wir einen anderen Lebensstil haben. Und da sind wir herausgefordert, wirklich so zu leben, wie es Jesus wohlgefällig ist. Lasst uns in Wort und Tat leben. Johannes hier führt dann noch einige Gefahren vor Augen, die damals, aber genauso auch heute Gefährdungen für uns sind im Glauben. Insbesondere gelten sie für die jungen Männer, also für uns alle eigentlich, die wir im geistlichen Wachstum stehen. Einige Siege sind errungen, ihr habt den Bösen überwunden, heißt es hier im Vers 13 und 14, und da sagt er im Vers 15 dann, habt nicht lieb die Welt. Die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben. Da könnte man jetzt sich fragen, was bedeutet das? Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben, habt nicht lieb die Welt. Und Johannes, hier der Verfasser von diesem Brief, schreibt es sehr klar mit Worten, entweder liebst du Gott oder liebst du die Welt. Und da sind wir herausgefordert. Das sind klare Worte, die uns ein bisschen pieksen. Was haben wir denn lieb? Gott oder die Welt? Der Augustinus, also ein Kirchenvater aus den ersten Jahrhunderten, er hatte ein sehr ausschweifiges Leben geführt. Also ausschweifig heißt eben mit verschiedenen Frauen, mit denen er nicht verheiratet war, Gemeinschaft gehabt. Dann hat er eben reichlich gegessen und getrunken. Er war Rhetor, er im Theater und vor Gericht, er konnte groß reden, hat eine große Klappe gehabt, hat natürlich nicht immer die Wahrheit gesagt, sondern hat es zurechtgedreht und Ähnliches. Einiges hat er in seinem Leben anders gemacht, als wir uns das vorstellen. Und als er sich dann bekehrt hat, hat er klar gesagt, so nicht mehr. jetzt lebe ich ganz anders. Aufhöre mit dem alten Leben und jetzt ist Schluss damit und ich lebe ein neues Leben. Und ihn haben diese Worte hier sehr angesprochen. Nicht, habt nicht lieb die Welt, die Fleischeslust, die Augenlust, das hochwertige Leben, das hat er plötzlich gemerkt, das geht nicht mehr. Warum soll ich nicht lieben, was Gott geschaffen hat, schreibt er. Was willst du? Das zeitliche Leben und mit der Zeit vergehen? Oder die Welt nicht lieben und in Ewigkeit mit Gott leben? Also er hat es sehr drastisch beschrieben. Und das sind tatsächlich auch die Herausforderungen, natürlich in einer anderen Weise, aber grundsätzlich sind es von der Machart her sind es dieselben Dinge, auch die wir heute haben. Ich denke da an einen jungen Mann, den haben wir in den Teenager-Club eingeladen, der ist gekommen, auch einige Zeit. Ich weiß nicht, wie tief dieses Wort in ihn wirklich hineingedrungen ist, aber er ist doch ein paar Mal oder etliche Mal gekommen. Und dann ein Verwandter, ein Onkel von ihm, der hat so ein Hobby, nämlich die Oldtimer, die alten Autos. Und plötzlich schwärmt er nur noch für die Oldtimer. Die Jugendgruppe war plötzlich egal und da geht er jetzt, also bis heute immer noch, auf die verschiedenen Ausstellungen und was man da alles macht und auch dann rumschrauben und ähnliches, hä, und macht all das für die Oldtimer und mit den Oldtimern. Und das hat ihn gefangen genommen. Plötzlich kam hier, ich sage dem jetzt mal, wenn man es hier so, wo gehört das hin? Ich würde mal sagen, in die Augenlust, an dem, was schön ist. So ein alten Oldtimer ist ja schön und was reizt und was man gerne hat und wo fasziniert. Aber das ist ihm wichtiger geworden als das mit Gott. Und somit war das für seinen Glauben eigentlich einen Killer. Augenlust. Oder ich denke an einen anderen jungen Mann. Er hat sich damals bekehrt, als wir dieses Live on Stage gemacht haben in Wetzikon vor einigen Jahren. Und da ist er nach vorne gegangen, hat sich bekehrt, ist zu uns in die Gemeinde gegangen, in die Jugendgruppe gegangen, in den Gottesdienst gegangen. Und es war alles wunderbar und er hat wirklich bis in die Corona-Zeit hinein war er wirklich begeistert von Jesus, war ihm wichtig. Ein Wunsch war ihm aber nicht erfüllt worden bis dahin. Er hat eine Dame gesucht, also eine Freundin. Und da hat er, das hat er ein paar Mal thematisiert, dass er eben eine eigentliche Freundin sucht. Und tatsächlich eines Tages lernt er eine Freundin kennen. Aber die ganze Familie von der Freundin, die wollen alle nichts wissen mit dem Glauben. Die sind da ganz distanziert, das geht gar nicht und ähnliches. Und er hat sich davon anstecken lassen. Und er kam nicht mehr so oft in Gottesdienst. Und er kam nicht mehr in die Jugendgruppe. Und heute ist es fast wie fast vorbei. Ich bin noch mit ihm in Kontakt. Aber das war für ihn der Stolperstein. Da hat ihn der Satan, sage ich mal so, der Satan weggebracht vom Glauben, was in seinem Herzen gepflanzt war. Ich kategorisiere es hier einmal jetzt hier unter Fleischeslust. Nicht? Es ist die Freundin, die ihn eigentlich weggezogen hat vom Glauben. Das sind die Gefahren, es kommt noch viele andere, könnte man jetzt Beispiele und so weiter, das hört nicht mehr auf. Der Punkt ist jenes, der Satan, er versucht dich an dem Punkt zu erwischen, wo du am schwächsten bist. Und versucht dich da einzuwickeln und vom Glauben wegzubringen. sei es nun Fleischeslust, und da gehören eben nicht nur die Freundin, sondern all die anderen Dinge auch dazu, wo das hier passen, oder Augenlust, und da gehören auch nicht nur die Oldtimer dazu, das können auch, kann auch das ganze Showbusiness sein, oder das stundenlange Fernsehserien schauen, wo wichtiger ist als geistliche Dinge, oder verschiedenste Dinge, wo man einfach anschauen kann, wo einen faszinieren, wo toll aussehen, wo man gerne dann haben möchte und so weiter, wo uns wegführt vom Glauben. Das gibt es vieles. Auch das hochwertige Leben, wo hier nimmt, ach meine Zeit, was ist denn das für ein komisches Ding, nicht? Hoffnung für alle übersetzt so, das Prahlen mit Wohlstand und Macht und Ansehen. Also wenn es darum geht, sich selber besser darzustellen, nach oben zu kommen, sich selber einen Namen zu machen. Darum geht's. Und der Augustinus sagt dazu, ruf die sich viel Namen machen wollen, zu dem einen Namen zurück, zu Jesus. Man kann sich mit allerlei Dinge hervortun versuchen und bekannt zu werden oder groß dazustehen. Aber diejenigen, wo sich einen Namen machen wollen, ruf sie zu dem einen Namen zurück, zu Jesus. Das ist das Entscheidende. Hier also, ich fasse zusammen, bei allen drei Kategorien von den Kindern, zu den Vätern, das Ziel, und zu den jungen Männern, die irgendwo zwischendrin stehen, es geht der Ruf hinaus vom Johannes, komm zurück zu Jesus. Bleib bei Jesus, bleib bei dem, denn da ist das Heil drin. Johannes ruft auf zu einem konsequenten Leben in der Heiligung und der Nachfolge. Lebe mit Jesus, bleibe bei Jesus, halte unbedingt daran fest, das ist das Beste, was dir geschehen kann. Daran entscheidet sich das ewige Leben. Und nicht nur das ewige Leben, das Gelingen auf dieser Erde entscheidet sich vielfach auch daran. Je mehr die Tendenzen in der Gesellschaft ganz andere sind und andere Lebensstile propagieren, müssen wir uns heute sagen, wenn du den Weg mit Jesus gehst, das navigiert dich am besten hindurch, durch all die Schwierigkeiten, die das Leben bietet. Wer andere Lebensentwürfe folgt, der tappt in diese Pfütze oder jene Pfütze hinein und bekommt dreckige Füße. Macht Dinge, die er hinterher bereut. Wenn du durchs Leben gut durchkommen willst, dann empfiehlt sich, Jesus nachzufolgen, so zu leben, wie er es zeigt, und damit umgehst du schon viele, viele Probleme, die das Leben heute ja mitbringen kann, wenn man entsprechenden Ideologien glaubt. Glaub an Jesus. Bleib bei Jesus. Halt fest an ihm. Das ist der Ruf von Johannes. Und so wirst du reifen im Glauben, zu einem Vater, zu einer Mutter im Glauben werden und die Entscheidung nie bereuen. Bleibe bei Jesus. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, unser Leben hat manches Mal Fragezeichen. Und du willst uns helfen, mit diesen Fragezeichen durch das Leben zu gehen und ans Ziel zu kommen. Wir vertrauen dir. Du bist der Herr an unserer Seite, der uns hindurch navigiert. Danke, dass du uns zu starken jungen Männern und Frauen gemacht hast. Und uns zur Reife möchtest helfen, dass wir geistliche Väter und Mütter sind. Amen.